Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext auf diesen Sonntag Letare findet sich im Propheten Jesaja im 54. Kapitel. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, Gottes Finsternis. So hat das Volk Israel die Katastrophe des Jahres 586 vor Christus erlebt und gedeutet. Die Armeen des babylonischen Königs Nebukadnezar hatten Jerusalem erobert. Dem letzten König von Juda, Zedekia, und seiner Familie war es gerade noch gelungen, aus der Stadt zu fliehen, aber bei Jericho griffen ihn die babylonischen Truppen auf. Man brachte ihn nach Ribla in Nebukadnezars Hauptquartier. In Jerusalem wurden Palast, Tempel, Wohnhäuser geplündert und weitgehend zerstört. Zedekias Söhne wurden vor seinen Augen getötet und das war auch das Letzte, was er sah. Ihm selbst wurden die Augen ausgestochen. Dann wurde er zusammen mit der judäischen Elite nach Babylon verschleppt, wo sie fern der Heimat ein mit den Jahren zwar immer komfortableres Leben führten, aber eben doch ein Leben auf unreinem Boden und fern der Gegenwart Gottes. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Gottes Finsternis. So hätten weite Teile der Bevölkerung des Deutschen Bundes die wirtschaftliche und politische Situation im Vormärz auch beschreiben können. Für sie bestand der Alltag und in der Regel auch der Sonntag aus harter Arbeit auf dem Feld, in Handwerksbetrieben, im Heimgewerbe. Eltern wussten oft nicht, wie sie ihre Kinder durch die nächsten Tage bringen sollten. Die Anfänge der Industriearbeit zogen immer mehr Menschen vom Land in die Städte, wo sie ein geringes Auskommen zu finden hofften, aber oft nur ein ärmliches Dasein fristeten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Der Adel und das Großbürgertum profitierten dagegen von der beginnenden Industrialisierung und so ging die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auf. Die Not der Armen, Almosenempfänger, Bettler, wuchs unaufhörlich. Die Regierungen antworteten mit Zensur und Militär. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen. Gottes Finsternis. Ein nebliger Novembermorgen hier in Berlin. Sie steht im Nieselregen zwischen den Bäumen auf dem Campus Virchow der Charité und zittert vor Kälte und Angst. Wieder hatte sie geschlagen, diesmal mit Fäusten ins Gesicht und in den Bauch. Sie kam gerade noch aus der Wohnung. Er wollte ihr nach, sie hört noch seine trampelnden Füße, aber dann ist er über der Schwelle zum Flur gestolpert und hingefallen. Sie hat sich nicht umgedreht, ist einfach raus. Raus aus dem Haus, der Bus fuhr gerade ein, sie hinein und dann weg. Es wird immer schlimmer. Natürlich hatte er wieder getrunken. Und am Abend, wenn er seinen Rausch ausgeschlafen hat, dann würde er sie auf Knien um Verzeihung bitten. So oft hatte er schon geschworen, dass er nicht wieder über sie zürnen will. An der Haltestelle am Römerstraße steigt sie aus. Jetzt ist es genug. Gottes Finsternis. Die schlechthinnige Katastrophe des Volkes Israel in der Antike, das Ende seiner Staatlichkeit, die wirtschaftlich und gesellschaftlich desaströse Situation Deutschlands am Vorabend der Märzrevolution, die Misshandlungen, die Vera erleidet. Ihr kennt das alles selbst. Manches als eigene Erfahrungen, das meiste aber, wollen wir ehrlich bleiben, mit uns selbst hier an diesem prachtvollen Ort und an diesem wunderbaren Morgen. Die meisten Katastrophen erleben wir doch eher aus der zweiten Reihe, als Zeitungsleserinnen oder Nachrichtengucker aus Podcasts oder Erzählungen anderer. Und längst nicht alle, wenn wir weiter ehrlich sind, beschreiben ihr Leid oder die Weltkatastrophen als Gottesfinsternis. Aber wir Christinnen und Christen tun das. Wir können es jedenfalls tun. Und es wird uns auch immer wieder vorgehalten. Von unserem eigenen Glauben angefacht, aber nicht selten auch von Menschen, die diesen unseren Glauben gar nicht teilen. Warum ist ihre und unsere Frage? Warum ich? Womit habe ich das verdient? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bin ich geraten? Wie kann Gott das zulassen? Der theologische Begriff für diese Fragen ist längst allgemein gut geworden, Theodizee. Für die philosophisch Interessierten unter uns, in diesem Wort gerinnt sozusagen die Frage, inwiefern ein Gott, der einerseits allmächtig und allgütig ist, andererseits das Übel in der Welt zulassen kann. Aber Vera hat gerade keinen Nerv für Philosophie und die deutschen Revolutionäre hatten kein Interesse an Klerikalismus. Also lassen wir die philosophisch-theologische Erörterung dieser Frage, so sehr sie die Gebildeten unter den Anhängern der Religion interessieren mag, heute Morgen einfach links liegen. Denn Jesaja ist auch nicht interessiert an der theologischen Kohärenz seiner Botschaft. Er ist interessiert an etwas, das nicht zuerst in den Kopf will, sondern zuerst ins Herz oder in den Bauch. Jesaja ist interessiert an Trost. Jesaja ist interessiert daran, aus der Katastrophe heraus und ins Licht der Hoffnung zu finden. Und deshalb beschreibt er die Katastrophe als Gottesfinsternis. Das ist der erste Schritt auf seinem Trostweg. Jesaja hätte ja auch sagen oder schreiben können, was wir so an Vertröstungen in unserem Konversationsrepertoire haben. Er hätte zum Beispiel sagen können, Pech gehabt. Euer militärisches Kalkül ist nicht aufgegangen. Im Grunde hattet ihr nie eine Chance. Ein kleines Land gegen eine übermächtige Armee, das konnte nicht gut gehen. Oder das Ganze war im Grunde eure Schuld. Ihr werdet jetzt für eure politischen und eure religiösen Verfehlungen bestraft. Die Weltgeschichte dient der Erziehung des Menschengeschlechts. Oder, aber das wäre vielleicht doch ein wenig zu modern für Jesaja, die Katastrophe, die euch trifft, ist doch auch eine Chance. Sie könnte euch Wege aufzeigen, wie ihr euch in Zukunft besser aufstellen könnt. Ihr müsst sie entsprechend reframen. Oder explizit glaubenskritisch. Gott hat damit, und das heißt dann in letzter Konsequenz, Gott hat mit der Welt nichts zu tun. Verhängnisse kommen über uns wie Krankheiten. Das Schicksal ist blind, das alles leer, findet euch damit ab. Nein, nein, ihr Lieben, all dies nicht. Jesaja behaftet Gott bei seiner Gegenwart, bei seiner Abwesenheit. Er hat uns nur einen kleinen Augenblick verlassen, sagt er. Er hat sein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor uns verborgen. Wenn wir im Schatten der Katastrophe stehen, dann wird Gott von ihr verdeckt wie die Sonne vom Mond, der sich zwischen Sonne und Erde schiebt. Wie bei einer Sonnenfinsternis entsteht so Gottes Finsternis. Und was ich von Jesaja lernen möchte, ist dies: Gott eben nicht aus den Katastrophen der Welt oder meines Lebens herauszuhalten, zu verabschieden. Natürlich geschehen all diese nicht durch ihn, aber sie geschehen vor ihm. Und so werfen sie einen Gottesschatten auf meinen Glauben. Und es kommt mir vor, als habe Gott sich hinter der Katastrophe verzogen. Aber er ist da. Als Abwesender ist er anwesend. Das ist der Anfang des Trostes, den Jesaja bringt. Ich mag im Schatten stehen oder im Regen oder in der totalen Finsternis, aber ich bin gesehen. Gott ist als Abwesender immer noch da. Und für die hartnäckig philosophisch Interessierten unter Ihnen ganz klar: Das ist kein im abstrakten Sinn allmächtiger Gott mehr. Theodizee-Frage also gelöst. Der zweite Schritt des Trostes, den Jesaja geht, geht so: Mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Solche Sätze haben ihre Zeit. Sie brauchen Zeit, um zu klingen. Kommen sie zu früh, sind sie wie nasse Waschlappen, die einem im Namen einer höheren Einsicht um die Ohren geschlagen werden. Kommen sie zu spät, sind sie nur noch trockenes Stroh, das niemand mehr dreschen muss. Aber zur richtigen Zeit, im richtigen Ton, sind es Sätze des anbrechenden Tages, sind es Sätze der Gottesdämmerung. Dawn, nicht Dusk. Für den historischen Propheten Jesaja, den Propheten des Untergangs Judas, den Warner vor den Assyrern und den Mahner vor verfehlter Politik, wären diese Worte noch zu früh gewesen. Das Buch, das seinen Namen trägt, im Buch, das seinen Namen trägt, schließen diese Worte den großen Komplex der Kapitel 40 bis 55 ab, den die exegetische Wissenschaft einem unbekannten Schüler des Jesaja zuschreibt. Wir nennen ihn den zweiten, den Deutero-Jesaja. Der König Nebukadnezar ist lange tot. Der Perserkönig Kyros schickt sich an, Babylonien zur Fall zu bringen. Für die exilierten Jüdinnen und Juden ein Silberstreif am Horizont, denn Kyros verfolgt eine durchaus liberale Religionspolitik. Er toleriert unterschiedliche Glaubensrichtungen in den von ihm besetzten Ländern. Wird er der lang ersehnte Messias für die Juden, während sie unter ihm nach Jerusalem zurückkehren, den Tempel wieder aufbauen können? Deutere Jesaja deutet es an: Mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Gottesdämmerung. Von den liberalen Kräften des Vormärz durchaus nicht so genannt, gerade von den protestantischen Kirchen auch nicht begrüßt, wird man doch aus heutiger Sicht sagen, was an Forderungen bürgerlicher Freiheit und Mitbestimmung bis zum Februar 1848 entwickelt wurde, das kann durchaus als Gottesdämmerung verstanden werden. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. derer, die in Not sind, derer, die um ihr Recht, um ihre Würde gebracht werden, derer, die auf Partizipation hoffen. Erlauben Sie mir heute noch ein einziges Mal einen Hinweis in alter Heimatverbundenheit und dann verspreche ich auch, dass ich mich bemühe, ein ordentlicher Berliner zu werden. Im Februar 1848 hatte in einer Volksversammlung in Mannheim eine große Menge die Forderungen nach Volksvereinsbildung, nach Pressefreiheit, nach Schwurgerichten und nach Einberufung eines gesamtdeutschen Parlaments formuliert und an die großherzogliche Regierung in Karlsruhe adressiert, meine Geburtsstadt. Die später sogenannten Märzforderungen waren das. Wenn nicht gar Gottes, dann doch wenigstens Demokratiedämmerung. Und Vera? Sie steht immer noch im Park des Virchow-Campus im Nieselregen und weiß, wenn sie jetzt hineingeht, setzt sie eine Kaskade von Ereignissen in Gang. Sie wird behandelt werden, das vor allem. Aber man wird auch ihre Verletzungen dokumentieren. Die Polizei wird hinzugezogen und diesmal wird sie nicht lügen. Ihr Peiniger wird einen Platzverweis bekommen, eine Anzeige auch. Vielleicht geht sie erstmal ins Frauenhaus, bis die Verletzungen verheilt und die blauen Flecken verschwunden sind. Ihr Herz klopft bis zum Hals. Es schmerzt fast mehr als die Nieren, die er getroffen hat. Wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. Nur eines weiß sie jetzt schon. Sie wird in keiner Zukunft mehr zulassen, dass sie geschlagen wird. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Der Prophet Jesaja hat nicht nur Weitblick bewiesen, er hat auch Mut, theologischen Mut. Zuerst hält er Gott nicht heraus aus den Nachtzeiten des Lebens und dann hält er fest, Gott ist trotzdem nicht zweideutig. Gott ist nicht Licht und Finsternis. Gott ist nicht Glück und Leid. Gott ist nicht gut und böse. Gott ist eindeutig. Und auch wenn du Gottes Finsternis erlebst in deinem Leben oder wenn wir, bleiben wir ehrlich, von ihr lesen oder hören, auch dann ist Gott nicht finster, sondern er ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis, wird später der erste Johannesbrief schreiben. Was wir als Gottes Finsternis wahrnehmen, weicht eines Morgens der Gottesdämmerung. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht heute Morgen, auch wenn sie im sogenannten Alten Testament steht. Jede Gottesfinsternis, auch in deinem Leben, weicht eines Tages der Gottesdämmerung. Dann fällt kein Gottes Schatten mehr auf dich. Dann fällt ein Gottes Glanz auf dich. Und deine Welt beginnt zu strahlen. Das Kreuz Jesu ist für uns Christinnen und Christen der Dreh- und Angelpunkt dieser Vereindeutigung Gottes unter ihrem Gegenteil. Denn in seinem Kreuz hat Jesus die Gottesfinsternis durchkreuzt. Und in seiner Auferstehung hat er die Gottesdämmerung heraufgeführt. Letare, freue dich. Ja, jetzt, noch in der Katastrophe. Und wenn das heute Morgen noch nicht geht, dann wisse wenigstens, irgendwann leuchtet der Morgen, als hätte die Nacht alles geklärt. Es gibt noch einen dritten Schritt auf dem Trostweg. Jesaja deutet ihn nur kurz an. Jeremia und Hesekiel formulieren ihn ausdrücklich. Sie sprechen von einem neuen Herzen, von einem neuen Geist, den Gott in uns legt. Trost schenkt Hoffnung. Hoffnung gebiert Mut und aus Mut wächst Kraft. Und das ist der dritte Schritt des Trostes. Ermächtigung. Das Volk Israel kehrt zurück in sein Land, sie bauen den Tempel wieder auf, bebauen die wüsten Felder, ernten Öl und Wein und feiern den Geber des Lebens. Auch wenn das babylonische Exil nicht das letzte war, das Israel ertragen hat, auch wenn das Menschheitsverbrechen der Gaskammern und Brennöfen, das wir Deutschen bleibend zu verantworten haben, den größten denkbaren Gottesschatten auf die Welt geworfen hat, dann hat Israel doch nie diese Verheißung verloren. Mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Und am 18. März 1848 war zwar von Demokratie in Preußen, anders als in Baden, noch keine Rede. Aber es gab große Erwartungen. König Friedrich Wilhelm IV. Hatte angekündigt, Neuigkeiten zu Reformen bekannt geben zu wollen. Und etwa 10.000 Menschen haben sich drüben auf dem Schlossplatz eingefunden, um die Neuigkeiten zu hören. Die Situation war angespannt und dann fielen um 14.30 Uhr zwei Schüsse. Sie lösten Straßenkämpfe in Berlins Mitte aus. Bürger errichteten Barrikaden zwischen den Häusern. Sie wehrten sich mit allem, was sie zur Hand hatten. Denn die Soldaten gingen unerbittlich gegen die Menschen vor, egal ob am Aufstand beteiligt oder nicht. Am 19. März, also heute vor 175 Jahren, gab der König nach. Er zog die Soldaten ab. Die Kämpfe fanden ein Ende. Am 21. März bekannte er sich zu Einheit und Freiheit. Nicht für lange allerdings. Die Revolution wurde dann doch niedergeschlagen und die Freiheitsbewegung scheiterte zunächst. Doch der Gedanke der Demokratie blieb lebendig und setzte sich am Ende durch. Liebe Gemeinde, das sind Schritte auf dem Trostweg, den Jesaja geht. Die Katastrophe ist eine Gottesfinsternis, aber Gott ist da. Und wenn die Katastrophe dann vorübergeht, ist Gott auch da. Und in diesem Gottesglanz kannst du tun, was nötig ist, immer wieder und immer wieder. Wie Vera. Heute, 5 Jahre nach dem regnerischen Morgen im Park der Charité, lebt sie wieder mit einem Mann zusammen. Er tut mir gut, sagt sie. Sie war in Therapie, hat ihre Co-Abhängigkeit bearbeitet. Das war hart, das tat weh, aber sie steht. Ihre Tochter ist 2 Jahre alt und jetzt im Mai lässt sie sie taufen. Den Taufspruch hat sie schon ausgesucht. Ihr ahnt es bestimmt schon. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.